ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Ja, jetzt ist die Sonne auch mal wieder da. Wir grüßen euch aus Isola 2000. Könnt euch vorstellen, ungefähr in 2000 Metern Höhe. Und heute stelle ich uns auch vor, am Anfang.
Ja.
Unser ARD-Experte Fabian Wegmann ist da.
Moin Moritz.
Der neue Fernsehstar Michael Ostermann.
Ja, vielen Dank für die Blumen.
Habt ihr heute bestimmt gesehen im Gespräch mit Michael Antwerpes über die Kohlenmonoxid-Geschichte, über die wir ja gestern auch schon gesprochen haben hier im Tourfunk. Und Michael ist auch hier.
Ja, hallöchen.
Und ich bin Moritz Kasserlet. Ich grüße euch sehr am Tag. Ich weiß, Fabian hört das immer nicht so gerne, aber ich glaube, man kann das heute sagen, an dem die Tour quasi entschieden ist.
Na, das kann
komm
man schon.
Komm jetzt nicht, wir warten bis Paris.
Nein. Nein, das war heute die letzte Chance für Vingegaard, da noch was rumzureißen. Das haben sie auch probiert. Sie haben alles gegeben mit der Mannschaft. Das war auch ihr Plan, da nochmal irgendwie probieren, das Ruder rumzureißen. Aber Vingegaard hatte einfach die Beine nicht dafür.
Und Pogacar wirkte auch im Ziel noch ganz, ganz frisch. Michael, du kommst gerade frisch aus unserem Übertragungswagen, um die Pressekonferenz zu gucken. Was hat Pogacar so gesagt?
Ja, Pogacar hat erst gesagt, er sei nach den zwei letzten Jahren, in denen er 2021 einen Fehler gemacht hätte, weil er da hinter Roglic und Vingegaard, die damals noch in einem Team gefahren sind, immer hin und her gesprungen ist am Galibier und dann hat es ihm irgendwann den Stecker gezogen. Das war der Fehler 2022. Im vergangenen Jahr war er nach dem Sturz Lüttich-Bastogne-Lüttich eben nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und jetzt sei er wieder der Alte. Und daraufhin gab es eine Nachfrage, ob er denn wirklich nur der Alte sei oder nicht doch ein bisschen besser. Und dann hat er zugegeben, ja, er hätte andere Vorbereitungen. Er hat ja auch einen neuen Trainer, haben wir auch schon drüber gesprochen. Also er ist der Alte, aber besser, in einer besseren Version. Und er sagt, er hat vor allen Dingen mehr Erfahrung. Er macht keine Fehler mehr, er ist entspannt. Und auch mental immer Herr der Lage gewesen, sagt er. Wir hatten zwischendurch mal einen anderen Eindruck nach der Mittelgebirgsetappe, die Vingegaard gewonnen hat, dass er da doch ein bisschen nervös geworden ist. Er sagt jetzt, und so sieht es fast am Ende der Tour aus, ich war die ganze Zeit Herr der Lage.
Ja, wirkt jetzt auch so.
Wirkt jetzt
auch Michael, so. Du warst, also wir sind hier so gut 1000 Meter unterhalb des Ziels, du warst aber eben oben am Zielstrich. Was war da los, als Pogacar am Ziel war?
Ja, ich meine, die stürzen sich natürlich alle erstmal auf den Mann in Gelb, der aber dann gleich wieder abgeführt wird Richtung Podium. Ich glaube, die einhellige Meinung und auch die Stimmung war, das war wieder mal eine Demonstration. Das war, ja, Eddy Merckx war der Kannibale und er ist der Unersättliche. Er könnte ja auch mal sagen, okay, warum soll ich mich heute hier so kaputt machen? Aber nein, er will diesen Sieg, er will womöglich den Rekord von Cavendish noch angreifen. Ich meine, er ist jetzt 25. Wenn er in den nächsten vier Tourausgaben jeweils 5 Dinger gewinnt, dann ist er schon dran. Also insofern,
aber jetzt hat er 15 Siege, ne?
Ja, ja. Aber das ist schon überragend, was der tut. Und auch die, wenn du die anderen Fahrer siehst, die sind schon schwer gezeichnet, wenn die hier hochkommen. Ja? Und der radelt darauf wie so ein kleines Äffchen mit der Batterie. Unglaublich. Also Hut ab.
Ich meine, bei Vingegaard, also der war ja wirklich fix und fertig, lag in den Armen seiner Freundin Trine und hat dann auch geweint, glaube ich. Also für den ist es ja auch ein ganz besonderes Jahr. Sag mal, aber warum hat denn jetzt Pogacar noch den Jürgensen schlucken müssen da?
Naja, also zunächst mal muss man sagen, dass Wismar natürlich eine Idee hatte heute.
Darüber reden wir gleich drüber, ja.
Okay,
ja,
alles klar. Und Jürgensen, ne, die haben den Plan geändert, wir kommen da gleich drauf, aber Jorgensen fuhr dann auf die Tappe und dann hat Pogacar eben gesagt, naja, wenn es Simon Yates, der auch in der Ausreißergruppe ist und der Bruder von Adam Yates ist, der in seinem Team fährt, Simon Yates fährt für Jayco Al-Ula, also wenn Simon Yates vorne an der Spitze gewesen wäre, hätte er sich vielleicht überlegt, weil das ja schließlich der Bruder seines Teamkollegen ist, aber bei Matteo Jorgensen, der für Vingegaard fährt, und das Team hätte es so schwer gemacht, da hat er gesagt, nee. Und deswegen ist er an dem dann auch noch vorbeigerauscht. Und das war schon auch ein bisschen, also das war schon fast ein bisschen gemein. Er ist auf den aufgefahren, hat ihn einmal angeguckt und ist dann angetreten und hat gesagt, so Bursche. Und ich habe eben auch den Matteo Jorgensen gehört. Der war sehr enttäuscht. Der hat schon einmal knapp einen Etappensieg verpasst im vergangenen Jahr.
Puy de Dôme, ne, war er kurz davor.
Da war er kurz davor. Heute ist er wieder sozusagen, wie viele Kilometer waren es? Zwei, glaube ich, vor dem Ziel. Ist er wieder abgefangen worden. Der war schon echt auch sehr enttäuscht und sehr fertig und sagt, also die Tour de France und ich und Etappensiege, das scheint irgendwie nicht zusammenzugehen.
Ja, wir haben uns alle lange gefragt, was hat Wismar heute vor? Also es gab eine Fluchtgruppe, die lange vorne war mit zwei Wismar-Fahrern, die beiden besten Helfer eigentlich, Matteo Jürgensen und Wilco Keldermann. Und man dachte eigentlich, ey, cool, das geht auf. Die haben am Ende dann noch zwei, die sich fallen lassen können für Vingegaard. Wir hören mal den sportlichen Leiter von Wismar. Matthew Jenneschön hat mit Christian Niemann gesprochen.
Herr Niemann, was für eine Erkenntnis haben Sie aus der heutigen Etappe gezogen?
Keine neue, die das Pogacar der Stärkste ist.
Ist das das Ende für Ihre Gesamtsieghoffnungen gewesen heute?
Das ist nicht das Ende, aber das ist sehr wahrscheinlich das Ende, um dieses Jahr in 2024 die Tour zu gewinnen mit Jonas. Ja.
Wie sah Ihr Plan vor der Etappe aus?
Dass wir auf jeden Fall in die Offensive gehen wollen, dass wir nach Möglichkeit Pogacar angreifen wollen, auch nicht am letzten Berg, schon am vorletzten Berg, aber im Endeffekt muss Jonas natürlich selber den Call machen und die Beine dazu haben, und er hat deutlich gesagt, dass er sich nicht danach fühlt, dass er nicht das Gefühl hat, dass er die Chance hat, wirklich Pogacar abzuhängen, und deswegen haben wir den Plan verändert.
Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Wie sieht denn der Plan für morgen und auch fürs Zeitfahren aus? Aber erstmal für morgen.
Na, ich denke, idealerweise können wir noch eine Etappe gewinnen, aber auch das wird natürlich sehr, sehr schwer werden. Matteo war heute auch nah dran, nachdem wir Call gemacht hatten, dass er auf Etappe fahren soll. Aber es war deutlich, dass Pogacar heute wieder der Stärkste war. Und von daher müssen wir uns jetzt im Moment damit abgeben und UAE und Tadej beglückwünschen, dass sie so stark sind. Es sind noch zwei Tage, kann noch alles passieren, aber ich sag mal, außer einem Sturz oder einem Kompletteinbruch, dann wird Tadej natürlich diese Tour gewinnen.
Also, wir haben es richtig gedeutet, die zwei waren da vorne, um am Ende eine Hilfe zu sein für Jonas Vingegaard. Der sollte am vorletzten Berg, an diesem 2800 Meter hohen Berg, attackieren, hat dann aber festgestellt, kann ich heute nicht, ich habe die Beine nicht dafür. Und dann hat Wismar die Taktik geändert und Matteo Jürgensen aufs Ohr gegeben, go for Etappensieg.
Man darf trotzdem die Leistung von Vingegaard insgesamt nicht geringschätzen. Ja? Also Florian Nass in der Reportage auch gesagt, er wird in dem Zusammenhang das Wort Verlierer absolut vermeiden wollen, weil nach diesem Sturz, den er im Frühjahr hatte, so zurückzukommen und hier der Zweitbeste zu sein, wahrscheinlich, wenn nicht Evenepoel noch irgendwie morgen und übermorgen dann noch was reißt, das ist aller Ehren wert. Pogacar ist eine eigene Liga und dann kommt der Rest.
Ja. Ja, wer heute auch in der Superliga gefahren ist, war Nils Pullitt.
Oh, ja, wieder mal.
Also der ist lange so lange vor vorne gefahren, müssen nur noch 25 Fahrer davor waren. Chapeau.
Wie über den Tourmalet. Also ein herausragender Helfer, und zwar nicht nur wegen seiner Körpergröße, sondern weil er auch wirklich ganz, ganz stark ist. Aber Fabian, nochmal ein Wort zu Wismar. Klar, der Plan ging jetzt nicht auf, weil Jonas Vingegaard eben dann nicht die Beine hatte. Trotzdem eigentlich die richtige Taktik heute?
Ja klar, das ist die einzige Chance für sie gewesen. Also man muss es ja probieren. Man kann ja nicht einfach sagen, so, wir sind jetzt Zweiter, ich habe jetzt zweimal die Tour gewonnen, jetzt bleibe ich Zweiter. Warum? Also er hat heute seinen Platz verteidigt, sie haben alles dazu vorbereitet, und so wie Grischa das auch gesagt hat, dann muss er auch die Beine dafür haben. Das Team war gut, jetzt auch nicht so stark wie in den letzten Jahren, muss man ja auch sagen. Er war sehr, sehr lange
alleine. Er war alleine. Also zwei waren vorne, aber dass er keinen mehr bei sich hat, war wahrscheinlich nicht der Plan. Ne?
Das war mit Sicherheit nicht ganz so der Plan, aber es gab ja, wer soll denn sonst noch da, gestern sind sie auch auf Etappensieg gefahren, die haben sie auch schon verbraucht. Ja. Also von daher probieren sie jetzt auf vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Eben, sie wollen noch einen Etappensieg, das hat Grischa ja auch noch gesagt, vielleicht klappt das jetzt morgen. Aber sie haben da keinen großen Fehler gemacht. Wenn er stark genug gewesen wäre, hätte er attackiert, dann hätte er es probiert, aber so war es halt nicht so.
Ja, also Grischa Niemann hat ja auch noch ein englisches Interview gegeben und hat gesagt, na klar, das war mein Plan, und wenn ich mir den hätte einfach ausdrucken können und in die Playstation laden, dann hätte der auch funktioniert, aber am Ende und man muss, Michael hat es eben schon mal gesagt, man muss sagen, wenn man weiß, woher Jonas Vingegaard gekommen ist nach diesem schweren Sturz, alleine, dass er hier eine Etappe gewonnen hat, diese Mittelgebirgsetappe, und wie er das gemacht hat, à la Bonheur, das nötigt großen Respekt ab. Das war eine hervorragende Leistung.
Absolut. Und ich glaube, er ist auch selber stolz auf sich und hat aber jetzt auch so durchblicken lassen, er will natürlich jetzt auch Zweiter werden. Also er hat 2 Minuten ungefähr Vorsprung auf Remco Evenepoel. Das kann natürlich theoretisch nochmal eng werden, und da liegt jetzt ein Hauptaugenmerk drauf, wenn ich das richtig verstehe.
Very tough stage. Didn't have my best legs today and I had to switch a bit the mindset halfway through the stage. So yeah, I can be happy with not losing any time to Remco on the third place. I came to this Tour de France with the mindset to try to go for the win. But I also knew that it might be hard with the lack of preparation that I've had. So, of course, we knew that it might be a possibility. So I was also ready for it mentally.
Also, Pogacar 1 und jetzt geht's um Platz 2. Mhm.
Ja, und das hat er heute, den hat er heute verteidigt. Ja. Als Pogacar attackiert hat, ist er gar nicht mitgegangen, hat sich sofort ans Rad von Remco Evenepoel gehängt und hat gesagt, so, wenn du jetzt fahren willst, ich fahre hier keinen Meter mehr. Und das hat er ja auch bis zum Schluss dann nicht gemacht. Hat überhaupt keine Nachführarbeit geleistet. Die anderen hatten sie ja auch wieder im Griff. Also man muss ja sagen, die drei sind einfach eine Liga für sich und alle anderen haben sie ja abgehängt. Ja. Also das ist ja jetzt nicht, dass Vingegaard heute auch eingegangen wäre oder so. Er war ja immer noch extrem stark oder auf jeden Fall stärker, die beiden, als der komplette Rest. Er ist heute, dann hat er gesagt, er musste sein Mindset während der Etappe switchen, er musste ja sich einen anderen Plan überlegen und hat dann einfach auf Verteidigen umgestellt.
Remco Evenepoel hat eben gesagt hinterm Podium, es gibt eigentlich drei Rennen hier. Das eine ist das, was Tadej Pogacar fährt, der fährt in seiner eigenen Liga, dann kommen wir zwei, Jonas und ich, und dann kommt der Rest, weil der Abstand auf Platz 4 ist auch schon 8 Minuten oder was. Ja. Also Das Podium steht, genau. Die Reihenfolge vermutlich auch, es sei denn, Vingegaard baut jetzt noch weiter ab. Also er hat ja schon die letzten Tage hat man schon gemerkt, er ist nicht ganz da. Also die Hoffnung, dass er in der dritten Woche noch Form aufbaut, ist, glaube ich, nicht aufgegangen. Und jetzt, aber wenn er morgen durchhält, ich glaube, die 2 Minuten fährt Remco Evenepoel auch im Zeitfahren ihm nicht weg.
Nee, nicht bei so einem schweren, das glaube ich auch nicht. Wer nochmal einen guten Sprung nach vorne gemacht hat, war Jürgensen.
Ist jetzt neunter
in der Gesamtwertung, hat 5 Plätze gut gemacht. Also 2 Fahrer von Visma Liesebike jetzt unter den Top 10 und 3 Fahrer von UAE. Ja. Bleibt auch nicht mehr so viel für die anderen.
Das ist schon fast durch, das Ding.
Carapaz auch stark.
Ja, darüber reden wir gleich. Okay. Wir schlagen jetzt ganz schnell die Brücke auf morgen, zu morgen, mit dem Sieger von heute, Tadej Pogacar, der jetzt natürlich einen dicken Vorsprung hat.
Yeah, looking better than ever, I would say so. Also, I'm super happy. It's a quite a margin now. And tomorrow, I must say that I can just enjoy the stage. We let the breakaway go, and maybe we enjoy the roads where we were training month before the tour, and where I trained all my career almost. And let's go and enjoy tomorrow and. Hope nothing serious happens.
Ja, hoffentlich passiert nichts Ernstes. Er will morgen ganz entspannt machen, ist sein Trainingsgebiet irgendwie und will Ausreißer wegfahren lassen. Und also die Etappe startet ja schon malerisch am Mittelmeer in Nizza und dann geht's hoch in die Seealpen. Und dann kommt der Tag von Richard Carapaz, der nämlich jetzt im Bergtrikot fährt.
Ja, absolut. Wobei ich gerade nochmal auf Pogacar, ich traue dem zu, der nimmt zwischendurch noch einen Kaffee, steigt ab, nimmt so ein Käffchen in seinem Stammlokal, ja, und lässt die vorbeifahren, fährt dann hinterher.
Ist das morgen
und holt sie alle wieder ein.
Tour du Nörs dann schon morgen, oder?
Das ist ja eine absolute Ansage, die er jetzt gemacht hat. Also wenn er sagt, ich lasse die Gruppe gehen, da klingeln aber die Ohren bei ein paar Teams und bei ein paar Teammanagern vor allem, die sagen, so jetzt, heute ist unser
letzte
Tag,
Chance.
Vollgas. Das wird mit Sicherheit nochmal ein richtig spannendes Rennen. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, ganz hinter Podium, da ist einmal Pogacar noch zu Carapaz gekommen, hat ihn so umarmt, hat nur so gelächelt und dann hat Carapaz auch gelächelt, da hat er ihm, glaube ich, schon gesagt, das Trikot ist deins, morgen hole ich mir keine Punkte, ich will auch nicht gewinnen, also mach dir keine Sorgen morgen.
Carapaz kommt aus Ecuador, ist aufgewachsen in 2830 Metern Höhe, also der mag diese Höhenluft und war deswegen auch heute der Erste auf diesem Dach und hat sich da dann das Bergtrikot geholt und morgen sind es 4 Berge, nicht ganz so schwer wie heute alles, aber schon natürlich eine schwere Etappe und erst recht am Ende einer 3-wöchigen Rundfahrt. Aber er wird in die Gruppe mitgehen und sich das Ding dann auch wahrscheinlich holen. Und irgendwie schöne Geschichte auch noch. Er hatte schon gelb, jetzt das Bergtrikot, den Etappensieg hat er auch. Also
toll.
Eigentlich auch einer der Gewinner.
Der kann hier wirklich mit einem richtig breiten Grinsen im Gesicht diese Tour beenden.
Das vor allem nach der Tour letztes Jahr, wo er sich auf der ersten Etappe die Kniescheibe gebrochen hat. Also manchmal kommt auch alles wieder zurück.
Unter einem enormen Druck des Teams ja offensichtlich, die unheimlich viel investiert haben in ihn und dann ist das irgendwie letztes Jahr so tragisch schief gegangen und das hat er jetzt, glaube ich, zurückgezahlt bei dieser Tour, auch wenn es mit der Gesamtwertung nicht geklappt hat.
Was ich noch bemerkenswert fand im Ziel bei Pascal Ackermann, der wie immer lächelt und sagt, ach, der Col de la Bonnette war gar nicht so schwer. 2800 Meter. Er ist Sprinter, immerhin. Ja. Der erste Berg war viel schwerer, da haben wir viel höheres Tempo gefahren. Der zweite, da bin ich eigentlich ganz gut drüber gekommen. Und das nach 3 Wochen Tour.
Ja.
Die Aussage ist schon bemerkenswert.
Und nach Erkältung.
Ja, ja. Aber daran sieht man einfach, es ist nicht einfach nur die Länge der Berge und wie steil die sind, sondern einfach die Geschwindigkeit. Ja. Das macht's so hart. Das sind alles Profis, die kommen überall hoch. Also das ist nicht das Problem, nur die Geschwindigkeit, die macht den Unterschied. Mhm.
Binyamin Gemay hat es geschafft, rechtzeitig ins Ziel. Er wird das grüne Trikot gewinnen, wenn er jetzt nicht stürzt oder morgen rausfliegt aus der Karenzzeit. Aber der Vorsprung ist so satt, dass nur noch theoretisch Gefahr besteht. Also Bergtrikot, Carapaz, nach Lage der Dinge. Grünes Trikot, sehr sicher, Binyamin Gemay, gelb an Tadej Pogacar. Spannend noch die Etappensiege?
Ja, aber ich glaube, das wird nochmal ein richtig schweres Rennen. Oder was glaube ich? Das geht auf die Plätze fertig, los geht es von null auf, was sind das schon, fast 1000 Meter. Und dann haben wir 3 Berge der ersten Kategorie. Die haben jetzt richtig gelitten, die Sprinter und auch die Fahrer, die alle hinten gefahren sind. Das wird morgen nochmal eng. Das sind nur 132 Kilometer, das Rennen. Das wird auf jeden Fall schnell werden. Also das darf noch nicht jeder abhaken, das Rennen. Nee.
Arnaud Démare, heute übrigens ist zu spät gekommen. Unter großem Beifall der Zuschauer, es tut mir immer leid. Ne? Er quält sich da ein bisschen ins Ziel. Andere, haben wir schon drüber gesprochen, steigen aus, treten gar nicht erstmal an. Aber er zieht durch und versucht es zumindest. Und dann ist es umso trauriger, wenn es irgendwie kurz vor Ende der Tour
dann nicht schafft. Den ganzen Tag alleine gefahren. Ne? Ja. War als erstes abgehängt, ganz alleine.
Ich finde, wir sollten dann am Ende der Tour nochmal die Binyamin Gemay-Story hochleben lassen. Für mich ja die Geschichte der Tour, dass Pogacar gewinnt. Okay, das hat jeder irgendwo auf dem Zettel. Aber die Nummer mit dem grünen Trikot, Afrika, nächstes Jahr WM in Ruanda, diese ganze Begeisterung auf diesem Kontinent, wo ein Radsport-Virus jetzt kommt, möglicherweise, ich finde das so toll, da sollten wir vielleicht dann nochmal gesondert drüber sprechen.
Das machen wir auf jeden Fall, aber nicht mehr heute, jetzt machen wir nämlich Schluss. Heute wieder ein weiter Weg, wir fahren Richtung Mittelmeer und genießen die etwas bessere Luft, weil ich habe schon gemerkt, hier auf 2000 Meter Höhe ist schon, merkst du schon, ne?
Ja, ich bin ja noch über den Bonnet gefahren, da ist noch ein bisschen
aber hast noch Luft enger. Gekriegt, ja.
Das
war ja auch echt eine irre Landschaft da oben. Ne? Geröll und kaum noch, also ein bisschen Gras, ein paar so gelbe Blümchen, aber sonst also ist ja wirklich tot.
Jeder, der gut auf dem Rad ist und gut die Berge hochkommt, der muss das auf seine Bucketlist setzen. Diesen Berg, das ist ein absoluter Traum. Also dieser Blick da oben, einfach fantastisch.
Mhm. Ja, das Wetter natürlich auch fantastisch heute. Ne? Ja, du hast es geschafft, du bist hier und morgen bist du mit uns auch wieder am Tourfunk. Das war's für heute. Ich danke euch für die Runde. Liebe Grüße nach Deutschland. Wir machen weiter bis zum Ende. Macht's gut.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.